vermute mal, hier sitzt keiner, dem das noch nicht so gegangen ist. Wir enttäuschen einander als Menschen, weil wir nicht perfekt sind, und wir werden enttäuscht, weil die anderen eben auch nicht perfekt sind, und manchmal auch, weil wir falsche Erwartungen an Menschen haben. Das ist in der Regel auch gar nicht dramatisch, es sei denn, derjenige, an dem du zweifelst oder der dich so verunsichert, derjenige, über den du dich ärgerst, ist einer, auf den du dein ganzes Leben gesetzt hast. Also einen falschen Mitarbeiter ausgewählt zu haben in der Firma, den man dann wieder entlassen muss, ist nicht schön, aber ja. Irgendwann festzustellen, ich habe den falschen Ehepartner, das ist eine ganz andere Nummer. Das betrifft das Leben nochmal ganz anders. Und dann sind solche Zweifel auch keine Kleinigkeit mehr, und dann werden aus Zweifeln auch ganz schnell Verzweiflung. Wir begegnen heute Morgen in der Predigt einem Mann, dem das auch so ergangen ist. Ihr kennt ihn alle, nicht persönlich, aber aus der Bibel. Es ist Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, der drauf und dran war, an jemanden zu verzweifeln. Und nicht an irgendjemanden, sondern an Jesus selbst, an dem Sohn Gottes. An dem Jesus, von dem er selbst gesagt hatte, das ist der Messias, und dem er selbst den Weg vorbereitet hatte. Aber war es so? War dieser Jesus wirklich der Messias? Oder hatte Johannes sich in diesem Jesus getäuscht? Und das bedeutete dann für Johannes nicht nur, naja, dann suche ich mir halt einen anderen, sondern Johannes ist zu diesem Zeitpunkt ungefähr 30, vielleicht 32 Jahre alt, und sein ganzes Leben hatte nur dieses eine Ziel, für diesen Jesus den Weg vorzubereiten. Das hatte vor seiner Geburt begonnen. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichten, wo Zacharias und Elisabeth gesagt bekommen, ihr bekommt einen Sohn im hohen Alter, und das war eben Johannes. Und Johannes wurde in seinem ganzen Leben auf diese eine Aufgabe vorbereitet. Er lebte in der Wüste. Er ernährte sich von Heuschrecken und von wildem Honig. Sein ganzes Leben hatte er dieser einen Aufgabe gewidmet. Ich bin der dem Messias den Weg vorbereitet. Und dann war er Jesus begegnet, und ihm war klar, dieser Jesus, der ist dieser Messias. Und nun hatte er sich in ihm getäuscht. Und das würde ja auch bedeuten, er hatte andere auf den falschen Weg geschickt, als er diesen anderen dann sagte, siehe das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt trägt. Lukas berichtet uns ein Drama im Kapitel 7. Ich lese zunächst die Verse 18 bis 20. Johannes erfuhr das alles, und gemeint sind einige Wunder, von denen Lukas vorher erzählt. Johannes erfuhr das alles von seinen Jüngern. Da rief er zwei von ihnen zu sich, schickte sie zum Herrn und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Als die beiden Männer zu Jesus kamen, sagten sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen, bist du der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Nun ja, könnte man sagen, einer mehr, der sich von Jesus wieder abwendet. Die Evangelien schildern das ganz offen. Jesus hatte in seinem irdischen Leben jetzt nicht so den durchschlagenden Erfolg. Er hat viel gepredigt, er hat viele Menschen geheilt. Es waren mal mindestens 5.000 und nochmal 4.000 mit dabei bei der Brotvermehrung. Da sind dann zusammen schon mal ein paar Tausend. Und am Ende seines Lebens hängt er einsam am Kreuz. Paulus wird später mal sagen, 500 haben Jesus nach seiner Auferstehung gesehen. Greifen wir mal hoch, sagen wir mal, er hätte am Ende seines Lebens 2.000 Anhänger gehabt. Wo sind die anderen? Viele haben sich von ihm abgewandt. Johannes schildert das in seinem Evangelium an einer Stelle sehr deutlich. Viele haben sich von Jesus enttäuscht abgewandt. Na, und Johannes nun auch. Was soll's? Aber bei Johannes ist es ja ganz was anderes. Johannes ist, wir haben es eben gehört, der Wegbereiter des Messias. Johannes ist, das wird uns dann nächste Woche beschäftigen, so sagt es Jesus, der größte Prophet, der je gelebt hat. Größer als Elia, größer als Jesaja, größer als Jeremia und Amos und wie sie alle heißen, Johannes ist größer. Johannes ist, wenn wir uns jetzt Zeit nehmen würden, aus Lukas 3 einige Verse zu lesen, ein feuriger Bußprediger, der Menschen mit ihrer Sünde konfrontiert, der Menschen einlädt, zu Jesus umzukehren, der viele Tausende getauft hat. Johannes ist derjenige, der auch Jesus getauft hat, der mit dabei war, als die Stimme vom Himmel kam, der diese Stimme gehört hat, die zu Jesus sagt, du bist mein lieber Sohn. Er hat die Taube gesehen. Johannes war mitten im Geschehen. Johannes war so fest davon überzeugt, dass Jesus der Messias ist, dass er seine eigenen Jünger zu Jesus geschickt hat. Darf der das? Darf der so eine Frage stellen? Manche Ausleger sagen nein und interpretieren dann diese Geschichte so, dass sie sagen, Johannes hat gar nicht gezweifelt. Wie hätte denn Johannes zweifeln können? Dieser größte Prophet des Alten Testamentes, der hatte ja schließlich den Heiligen Geist. Nein, er hat nicht gezweifelt. Sondern Johannes wusste, dass seine Jünger zweifeln. Und deswegen hat er seine Jünger zu Jesus geschickt mit dieser von Johannes vorgeschobenen Frage, damit die Jünger ihre Zweifel zu Jesus bringen. Johannes hat nicht gezweifelt. So geht diese Auslegung. Ich glaube, dass die falsch ist. Ich glaube, dass Lukas das genau so meint, wie er das hier schildert. Hier sitzt einer und zweifelt und verzweifelt fast an Jesus, obwohl er den Heiligen Geist hat. Obwohl Jesus ihm bescheinigt, dass er so ein großer alttestamentlicher Prophet war. Geht uns doch auch so, oder? Ich will euch nicht vereinnahmen, deswegen rede ich von mir. Mir geht das auch so. Ich habe den Heiligen Geist, ich bin seit, kann es gar nicht genau sagen, demnächst werden es 50 Jahre, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Ich bin seit 32 Jahren Pastor, ich predige und trotzdem kenne ich das Zweifel. Manchmal so ganz unterschwellig, manchmal so von einem Augenblick auf den anderen Zweifel. Und ich glaube, dass das Johannes hier auch passiert ist. Er hat wirkliche tiefe Zweifel an Jesus. Jesus sagt am Schluss, als die beiden Johannesjünger wieder weg sind, selig ist, wer in mir keinen Anstoß nimmt. Und er meint Johannes. Hier ist einer, der dabei ist, an Jesus Anstoß zu nehmen. Wobei das noch viel zu schwach übersetzt ist. Hier steht im Griechischen das Wort Skandalon. Das kennen wir als Skandal. Und Skandalon war damals das Stellholz in der Falle. Und es geht darum, dass hier jemand wirklich an Jesus zu Fall kommen kann. Nämlich Johannes der Täufer. Warum? Dazu muss man wissen, er sitzt zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis. Warum? Nun, er hat nicht nur seinen Zeitgenossen Buße und Umkehr gepredigt und den Zöllnern und Soldaten, die zu ihm kamen und fragten, was sollen wir tun, sondern Johannes hat kein Blatt vor den Mund genommen und er hat seinen Landesfürsten Herodes direkt angegriffen und hat auch Herodes Buße gepredigt. Warum? Herodes hatte sich die Frau seines Bruders genommen und lebte mit der in einer, heute würden wir sagen, eheähnlichen Verbindung, eingetragenen Lebenspartnerschaft, wie auch immer, jedenfalls vom Alten Testament her ganz klar Ehebruch. Und wie das so ist, wenn der Landesfürst sich sowas herausnimmt, alle nicken und machen gute Miene zum bösen Spiel. Alle bis auf Johannes. Johannes hatte Herodes damit konfrontiert. Und hat ihm gesagt, Herodes, das ist Unrecht. Und du wirst dich eines Tages dafür vor Gott verantworten müssen. Sieh dich vor. Herodes war wenig kritikfähig, wie die meisten Diktaturen dieser Welt. Und er hatte Johannes ins Gefängnis gesteckt. Das lag nun schon einige Monate zurück. Und Johannes saß immer noch im Gefängnis. Musste Jesus ihn nicht befreien? War das nicht genau das, was er gepredigt hatte? Jesus kommt und wird das Unrecht in Israel beseitigen. Er kleidet es in ein Bild, Johannes, und sagt, Jesus wird die Spreu vom Weizen brennen und die Spreu wird er verbrennen. Jesus wird, der Messias, wird den Sünder zur Rechenschaft ziehen. Das hatte Johannes gepredigt und das hatte Johannes geglaubt. Und dann wird der Messias die Gerechten belohnen. Und wer war ungerechter als Herodes? Wer war gerechter als er? Johannes. Und dann sitzt er da, Woche für Woche im Gefängnis und nichts passiert. Er bekommt Nachrichten von Jesus. Ja, Jesus predigt, Jesus heilt, Jesus treibt Dämonen aus. Jesus hat sogar den Jüngling von Nain vom Tod auferweckt. Aber Er will doch frei werden. Johannes sitzt nicht mit heiterer Gelassenheit im Gefängnis und denkt, nun ist das halt, das ist der Preis für meinen Wahrheitsmut, dann werde ich halt sterben. Nein, er will freikommen. Und Jesus befreit ihn nicht. Hat er sich getäuscht in diesem Jesus? Hat er sein ganzes Leben vergeblich gelebt? Hat er Menschen, als er sie zu Jesus geschickt hat, in die Irre geführt? Der Zweifel, der frisst sich tief in das Herz von Johannes. Fragen wir nicht nur, ob Johannes das darf, sondern fragen wir, darfst du das? Darfst du als Christ zweifeln, so zweifeln? Bevor ich darauf die Antwort gebe, eine Gegenfrage, kannst du das verhindern? Sitzt hier irgendeiner, der noch nie Zweifel an Jesus gehabt hat? Sitzt hier einer, der immer mit heiterer Gelassenheit durch sein Leben geht und auch durch sein Glaubensleben, ohne dass mal die Frage aufgetaucht ist, stimmt das alles? Kann ich mich wirklich auf diesen Jesus verlassen? Wir haben heute Morgen, vielleicht hast du das auch gelesen, Psalm 23 in der Bibellese gehabt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wirklich? Immer? Hast du das nie anders erlebt? Ich schon. Der Herr steht mir bei, betet ein anderer. Was können mir Menschen tun? Klingt in der Theorie schön. Und wenn du dann doch merkst, Menschen wollen dir was, Menschen sind dir feindlich gesonnen und du erlebst es vielleicht dann doch nicht so. Zweifel. Stimmen diese Bibelverse? Oder dieser Vers, der ja auch oft auf Spruchkarten gedruckt wird, vielleicht habt ihr ihn schon bekommen, ich habe ihn schon weitergegeben im Alten Testament, wo Gott seinem Volk sagt oder wo Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Und dann kriegst du diesen Bibelvers und nimmst ihn mit nach Haus und bist genauso krank wie vorher. Das können Einfallstore für Zweifel sein. Ich sage nicht, das muss so sein. Aber es kann ja so sein, dass dann diese tollen Verheißungen der Bibel zur Anfechtung werden, wenn du sie in deinem Leben so nicht erlebst. Das sind ja nur ein paar Beispiele. Ja, auch an Christen können Zweifel nagen. Und du kannst das nicht immer verhindern. Ich kann es jedenfalls nicht. Dürfen Christen zweifeln? Wenn wir Nein sagen, was richten wir da an, wenn die Zweifel trotzdem da sind? Und diese Geschichte von Johannes macht deutlich, ja, du darfst. Nicht im Sinn, ich bin Zweifel und ist auch gut so, aber im Sinn von, wenn sogar Johannes das passiert ist. Und wenn Johannes nicht verhindern konnte, dass die Zweifel sich in seinem Herzen eingenistet haben, dann kannst du das auch nicht verhindern. Was sind zunächst mal Zweifel? Zweifel, da steckt im Deutschen das Wort zwei drin. Also ich bin ein großer Zweifler im Blick auf geschlossene Türen und Fenster. Da bin ich ein bisschen traumatisiert, kann man sagen. Also ich fahre eigentlich nie von zu Hause weg, ohne dass ich einmal ums Haus laufe und gucke, ob alle Fenster zu sind. Und wenn es mich ganz toll packt, dann gehe ich auch hin und drücke. Weil ich habe das schon erlebt, das Fenster war zu, aber der Griff war nicht verriegelt und wenn man gedrückt hat, ging es dann auf. Also weil ich das schon öfter erlebt habe in meinem Leben, bin ich da ein großer Zweifler. Und was mache ich, wenn ich diese Zweifel habe? Ach, dann steige ich halt aus und gehe nochmal ums Haus, beziehungsweise habe ich entdeckt, wenn ich in die nächste Seitenstraße fahre, kann ich unser Haus von hinten sehen. Und dann mache ich das manchmal. Unsere Nachbarn wundern sich, warum kommt er da wieder die Straße gefahren, guckt in unseren Garten und fährt rückwärts wieder zurück. Ja, zwei Möglichkeiten, Fenster offen, Fenster zu. Und dann fahre ich und guck. Also Zweifel heißt, Dinge geraten ins Fluss. Zunächst mal gedanklich und vielleicht dann darüber hinaus. Und das ist auch im Glaubensleben so. Bei Zweifeln gerät was in Fluss. Der Herr ist mein Hirte, wirklich und immer. Der Herr steht mir bei, wirklich und immer. Der Herr ist mein Arzt, es gerät was in Fluss. Das ist erstmal nicht schlecht. Es kann ja auch in die gute Richtung fließen, dass aus den Zweifeln eine neue Glaubensgewissheit wird. Aber es kann auch in die andere Richtung gehen. Und von daher ist die Frage, wie gehst du mit Zweifeln um? Denn Zweifel können den Glauben kaputt machen. War das der Heilige Geist, der Johannes das ins Herz gegeben hat im Gefängnis? Jesus ist bestimmt gar nicht der Messias? Ganz bestimmt nicht. Das war der Teufel, der ihm das eingeflüstert hat. Und deswegen sind Zweifel erlaubt, aber auf der anderen Seite auch gefährlich. Wir können von Johannes lernen, du kannst von Johannes lernen, wie er mit seinen Zweifeln in guter Weise umgegangen ist. Das Erste, er hat sie nicht in sich hineingefressen. Das ist der erste Fehler bei Zweifeln, zu denken, ich kriege das selber gelöst. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Sprich sie aus. Zunächst mal Menschen gegenüber. Johannes konnte nur mit seinen Jüngern drüber reden und er hat es seinen Jüngern gesagt, wisst ihr Männer, ich sage euch mal, wie mir das mit diesem Jesus so geht. Und dann konnten sie drüber reden, das kann schon helfen. Einem anderen das zu sagen. Und der andere sagt dir vielleicht, du, das ging mir vor ein paar Jahren auch so. Ich erzähle dir mal, was mir geholfen hat. Sprich es aus. Und ich wünsche mir und hoffe, dass wir eine Gemeinde sind, wo das möglich ist, wo du deine Zweifel aussprechen darfst, wo du sagen darfst, mir geht's aber anders. Wenn die anderen vollmundig von Gebetserhörungen, also vollmundig klingt negativ, wenn die anderen freudig von Gebetserhörungen berichten und du erlebst es nicht, dass du sagen kannst, ich freue mich für euch, aber bei mir ist es anders. Helft mir, damit umzugehen. Ein kleines Beispiel. Also aussprechen, einfach mal Menschen gegenüber, das kann schon helfen. Aber Johannes tut noch mehr. Seine Jünger haben ihm, so interpretiere ich das mal, nicht wirklich helfen können. Sie haben vielleicht dieselben Zweifel gehabt, kann ja sein. Und das ist der entscheidende Schritt. Johannes fragt Jesus selbst. Kleines Beispiel, war ich noch in Dillenburg, Hochzeitsgottesdienst hatte ich zu halten und in der ganzen Woche gab es immer wieder Programmänderungen per E-Mail und per Anruf und ich saß freitags da mit meinem Programm und wusste nicht mehr, ist es das jetzt das, was wir morgen machen oder ist das der Stand von Dienstag oder von Mittwoch oder vielleicht von Donnerstag. Was hätte ich tun können? Ich hätte schweigen können und hoffen, es funktioniert. Ihr ahnt, nicht der gute Weg. Ich hätte andere fragen können, die am Programm beteiligt waren, zum Beispiel die Musiker, hätte fragen können, habt ihr ein aktuelles Programm? Und sie hätten gesagt, ja, kann sein, kann nicht sein. Was habe ich gemacht? Das Einzige, was wirklich Sinn ergibt, ich habe die Braut selbst gefragt. Ich sage, Susanne, sag mir mal, wie ist das Programm morgen? Habe ich das Richtige oder nicht? Und ihr glaubt es oder nicht, sie konnte mir helfen. Sie konnte mir helfen. Warum? Weil sie verantwortlich war. Das heißt, was du von Johannes lernen kannst, ist, bei Zweifeln geh direkt zu Jesus. Wende dich direkt an Gott. Dazu gibt es die Möglichkeit des Gebets und Jesus sagt, diese Gebete werde ich gern erhören. Lass uns mal denn, so geht die Geschichte weiter, Jesus geht sehr liebevoll auf Johannes ein. Ich lese die Verse 21 und 22. Als die beiden Jünger dann zu Jesus kamen, dann geht es so weiter. Damals heilte Jesus viele Menschen von ihren Krankheiten und Leiden, befreite sie von bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Er antwortete den beiden, geht und berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, Lahme gehen und Aussätzige werden rein. Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Die Frage war an Jesus, bist du der da kommen soll? Ein Bild für den Messias im Alten Testament. Bist du also der Messias oder sollen wir auf einen anderen warten? Und interessant ist, wie Jesus nicht antwortet. Jesus antwortet nicht einfach mit Ja. Jesus sagt auch nicht, was ist denn das für eine doofe Frage, mit dem Johannes habe ich jetzt nichts mehr zu tun. Jesus macht was anderes. Jesus verweist diese beiden Jünger von Johannes auf das, was passiert. Jesus heilt, Jesus treibt Dämonen aus. Würde das allein Johannes schon helfen? Nein, das wusste er schon. Er hatte ja davon gehört, wie Jesus geheilt hat. Er hatte davon gehört, dass Jesus auch sogar Tote auferweckt hatte. Aber was er nicht gehört hatte, war, Jesus kommt, um mich zu befreien. Und deswegen schickt Jesus die beiden Jünger von Johannes nicht einfach wieder zurück mit dem, was sie sehen, sondern er legt ihnen die Worte in den Mund. Sie sollen berichten, was sie gesehen und gehört haben. Blinde sehen wieder, Lahme gehen und so weiter. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und Jesus sagt damit, geht und sagt Johannes, was ihr seht und hört. Und sagt ihm, das wusste Johannes natürlich, dass das ist, was im Propheten Jesaja vorausgesagt ist. Das heißt, Jesus verweist Johannes an das, was passiert, und er verweist ihn vor allen Dingen auf die Bibel, auf das Wort Gottes, auf die Heilige Schrift. Und wenn Johannes es hören wollte, konnte er hören: Ja, Johannes, ich bin es. Du brauchst auf keinen anderen zu warten. Ich bin es, auch wenn ich dich nicht befreie aus dem Gefängnis und auch wenn Herodes weiter herrscht. Johannes, halte ich an das, was im Alten Testament steht? Halte ich an das, was du siehst und hörst? Ja, ich bin es. Machen wir dazu. Ein Grund dafür, warum Johannes in so tiefe Zweifel gerutscht ist, waren falsche Vorstellungen. Und auch in unserem Leben sind wir manchmal von Menschen enttäuscht, weil wir uns von ihnen falsche Vorstellungen machen. Sage ich mal, ich hätte die Vorstellung, dass die Gisela nie einen Fehler macht, dann wäre ich natürlich zwangsläufig irgendwann von ihr enttäuscht. Warum? Hast du schon mal einen Fehler gemacht? Boah, ich frage mal die beiden Männer. Ja, schon. Wundert euch das, dass die Gisela schon mal einen Fehler gemacht hat? Nein, wundert uns nicht, weil Menschen machen Fehler. Aber wenn ich jetzt die Vorstellung hätte, Menschen machen keine Fehler, dann muss ich ja enttäuscht werden. Und hier ist die deutsche Sprache an dieser Stelle eine sehr schöne Frage. Das Wort Enttäuschung ist eigentlich ein positives Wort. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Enttäuschung heißt, eine Täuschung wird aufgehoben. Bisher habe ich mich getäuscht. Und jetzt erfahre ich die Wahrheit. Und deswegen brauche ich jetzt nicht mehr mich zu täuschen, sondern jetzt habe ich den richtigen Blick auf diesen Menschen. Und das war Johannes mit Jesus passiert. Johannes hatte nicht einen falschen Blick auf Jesus, aber einen einseitigen. Das sieht man an seinen Predigten. Er predigt über diesen kommenden Messias und er sagt, er kommt, um zu richten und er kommt, um die Tenne aufzuräumen und die Spreu zu verbrennen. Johannes predigt Gericht, weil er davon ausgeht, Jesus, der Messias, kommt als Richter. Stimmt, so steht es im Alten Testament. Und Jesus bestätigt es. Jesus kommt auch als Richter, aber nicht zu diesem Zeitpunkt, sondern später, wenn er zum zweiten Mal kommt. Jetzt ist Jesus gekommen, um zu predigen, um zu heilen, um zu Dämonen auszutreiben, aber vor allen Dingen um zu leiden. Und das hatte Johannes aus dem Alten Testament nicht erkannt. Und deswegen hatte er eine sehr einseitige Vorstellung von Jesus. Und hier sind wir auch bei Enttäuschungen, die du vielleicht hast mit Jesus und mit Gott. Falsche Vorstellungen von Gott, von Jesus. Aufgrund falscher Predigten vielleicht. Aufgrund einseitigen Wahrnehmens dessen, was in der Bibel steht. In Idea war jetzt eine Artikelserie zum Thema Wohlstandsevangelium. Wohlstandsevangelium heißt, es gibt Prediger, die predigen Folgendes: Wenn du Christ bist, dann sorgt Jesus dafür, dass du gesund, reich und erfolgreich bist. Habt ihr? Gesund, reich, erfolgreich. Seid ihr das? Gesund, reich, erfolgreich? Einer nickt wenigstens, David, sehr schön. Freue ich mich für dich, dass du gesund bist und erfolgreich und hast auch genug Geld, glaube ich dir gern. Aber sind Christen immer gesund, reich und erfolgreich? Was macht es mit mir, wenn ich so ein Bild von Gott habe? Gott muss es mir immer gut gehen lassen. Und Gott lässt es mir nicht immer gut gehen. Dann ist doch klar, ich bin enttäuscht. Und es ist gut, denn diese Täuschung aufgehoben wird. Vielleicht hast du die Vorstellung, Jesus muss dich immer in den Arm nehmen und mit dir kuscheln. Ist ja schön, wenn du das erlebst. Ich erlebe das nicht immer. Es gibt Situationen in meinem Leben, wo ich Gott nicht spüre. Sagt Gott das zu, dass wir immer und auf jeden Fall seine Nähe spüren? Was ist mit den Psalmen, wo der Psalmdichter rausruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus betet es am Kreuz so. Also wichtig ist, dass du alles wahrnimmst, was in der Bibel über Gott und Jesus gesagt ist, damit du keine falschen Vorstellungen von Jesus hast. So ging das Johannes. Er musste sein Jesusbild korrigieren lassen. Und das ist immer wieder wichtig, dass du das tust und alles wahrnimmst, was in der Bibel über Jesus steht. Psalm 23, den muss man ja einfach nur ganz lesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Aber dann darf man nicht aufhören zu lesen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, bist du bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Beides hat David erlebt. Keinen Mangel beim Hirten Gott, aber eben auch, dass er in der Nähe dieses Hirten trotzdem in dieses finstere Tal hineingeführt wurde. Was die Lösung für Zweifel an Jesus, diese Zweifel zunächst mal bewusst zulassen, sie dann zu Jesus bringen und aussprechen und immer wieder neu dich eichen an dem Bild, was die Bibel wirklich uns von Gott und von Jesus dann noch mitteilt. Hat Johannes das geholfen? Oder ist er doch an Jesus zu Fall gekommen? Wir wissen es nicht, die Bibel schweigt darüber. Wirst du an Jesus zu Fall kommen? Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht beantworten. Ich kann es auch für mich nicht beantworten, ob ich mal in eine Situation komme, wo ich an Jesus zu Fall komme. Aber wichtig ist, in solchen Situationen, dass du dich mit deinen Zweifeln an Jesus wendest. Und dass du Jesus bittest, dich festzuhalten und dass du diese Zweifel auch ihm gegenüber aussprichst. Ich sage nicht, dass das leicht ist. Und auch Jesus sagt das nicht. Er rechnet damit, dass Menschen an ihm zu Fall kommen können. Aber er verspricht auch, wenn du zu ihm gehst mit deinen Zweifeln, dann wird er sich darum kümmern. Und von daher wirf deine Zweifel auf Jesus. Noch mehr, wirf dich selbst auf Jesus. Denn das heißt von der Bibel her glauben, dich festmachen an Jesus. Lass uns dafür beten und soweit es geht, bitte im Stehen. Herr, wir bitten dich für die aus unserer Mitte, die von Zweifeln geplagt werden. Vielleicht ständig, vielleicht in bestimmten Situationen. Herr, auch Johannes konnte das nicht verhindern. Aber er hat verhindert, dass diese Zweifel sich so tief in sein Herz hineingefressen haben, dass er damit nicht mehr umgehen konnte. Er hat sie ausgesprochen. Er hat sie dir gebracht und er ist mit seinen Zweifeln zu dir gegangen. Und du hast ihm geantwortet. Und danke, dass du auch uns antwortest, dass wir mit unseren Zweifeln ganz offen zu dir kommen können und hoffentlich auch offen miteinander darüber reden können. Und da, wo wir Zweifel haben aufgrund von falschen Bildern, die wir uns von dir gemacht haben, bitten wir dich, schlag uns diese falschen Bilder aus der Hand. Wir wollen uns an dir orientieren, so wie du bist, wie uns dein Wort da sagt und nicht an unseren Wunsch- und Fantasiebildern. Und danke, dass du mitgehst. Danke, dass du uns trägst, auch erträgst mit unseren Zweifeln. Wir bitten dich aber, lieber Herr, dass diese Zweifel uns nicht weg von dir führen, sondern mit neuer Gewissheit zu dir hin. Amen. Nimm Platz und jetzt kommt der Teil für die Kinder.